Ich hoffe, ihr seid keine Urchristen. Ja, es gibt ja Urchristen, die schauen immer auf die Uhr, wann die Stunde zu Ende ist. Und dann gibt es welche, die schauen aus dem Fenster und sagen, wenn es dunkel ist, machen wir Schluss. Ja, mein Name ist Joschi Frühstück, geboren und aufgewachsen in Oberammergau. Bin verheiratet im Schwarzwald. Wir haben 3 Kinder, 8 Enkelkinder, alles Jungs bis auf 7. Ja. Und ein Urenkelkind. Also ich bin seit 8 Jahren, fast 8 Jahren mit einer Urgroßmutter verheiratet. Ja, und ich darf euch grüßen von meiner Frau. Wir waren länger nicht in der Gemeinde, weil ich eigentlich viel unterwegs bin. Nach wie vor, ich bin Mitarbeiter der Barmer Zeltmission. Schon seit nun, jetzt mein 45. Sommer, den ich unterwegs bin. Ich habe nur wenige Exemplare, einige von unserer Zeitschrift mitgebracht. Dürft ihr euch nachher gerne mitnehmen am Ausgang. Und ich darf herzlich grüßen von den Geschwistern aus der Gemeinde in Bühl, wo wir beheimatet sind. Da ist heute auch Besuch da. Ja, aus Israel, aus der Gemeinde in Pnuel. Und er wird uns dort, oder wird den Geschwistern dort einiges sagen. Es gibt auch Gemeindeessen, aber wenn es Gemeindeessen ist, bin ich nie da. Sieht man mir nicht an, ich weiß. Ja. Ja. Als ich das Zeugnis so mir anhörte von der Saskia, da habe ich gedacht, das ist ein Stück meines Lebens. Ich bin auch scheidungsweise. Ich weiß, wie das ist. Aber ich habe auch gelernt, was Vergebung heißt. Ich bin mit 17 zum Glauben gekommen, durfte so früh den Herrn Jesus finden. Und ja, Gott hat mir eine tolle Frau geschenkt, wunderbare Frau und unsere herrlichen Kinder. Und hat das Leben einfach gut gemacht. Und ich bin dankbar, diesem Herrn dienen zu dürfen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Welche Ziele habt ihr für euer Leben? Habt ihr überhaupt eins? Ich lese mal einen Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Da zeigt uns Gott etwas über das Ziel, das er hat oder das der Herr Jesus hatte, als er auf diese Erde kam. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das heißt, der Herr Jesus hat alles verlassen, alles zurückgelassen, die Herrlichkeit beim Vater. Wie Wilhelm Buscher mal sagte, hat die Lumpen der irdischen Vergänglichkeit angezogen. Er wurde Mensch, kam auf diese fluchbeladene Erde. Er hat über 30 Jahre auf dieser Erde gelebt, er hat vieles durchlitten. Das Schlimmste war dann der Tod am Kreuz, den er durchlitten hat für uns. Und jetzt nochmal meine Frage, Ziele. Hast du ein Ziel für dein Leben? Ich meine es nicht nur ganz später, irgendwann mal die Ewigkeit oder so. Es gibt Menschen, die haben nämlich überhaupt kein Ziel. Es gibt so Ewigkeitsvagabunden. Kennt ihr solche Leute? Ja, Ewigkeitsvagabunden. Denen ist doch alles wurscht, egal. Ja, das sind Menschen ohne Ziel. Und die sagen, ja, wenn Gott mich im Himmel haben will, dann kann er mich ja reinlassen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ja, wenn die eine Ahnung hätten. Ja, wir als Christen, wir haben ein Ziel. Und zwar ein herrliches Ziel. Und das lese ich im 1. Korintherbrief, in einem Vers, ja, im 2. Kapitel, Vers 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Also eine unvorstellbare Herrlichkeit. Als ich so heute Morgen hier rüberfuhr über den Schwarzwald, aber das ist einfach schön. Gut, bis vor der Stadt hat es geregnet. Und als ich dann Richtung Horb fuhr, da sah ich dann blaue Streifen, habe meine Frau angerufen, habe gesagt, hier fahre ich ins schöne Wetter. Ja, obwohl wir hatten es ja jetzt die letzten Tage auch wunderschön. Ich war letztes Jahr im Oktober im Allgäu auf einer Männerfreizeit. in Bleichach und bin dann nur über Land gefahren. Bodensee entlang und dann einfach ins Allgäu rein. Hat ja viel, viel Zeit, durfte erst Nachmittag um 3 aufschlagen, bin aber schon morgens losgefahren, bin ein paar Mal stehen geblieben und habe Bilder gemacht. Die Herrlichkeit der Schöpfung. Berge, ich liebe Berge. Ich liebe die See. Ja, ich am liebsten am Bergsee. Ja. Mein Großvater war Seemann in Ungarn. Ja, muss dazu sagen, also Österreich-Ungarn war das damals. Aber es gibt etwas, was noch viel, viel schöner ist. Ich komme aus dem schönsten Bergdorf der Welt, aus Oberammergau. Da werden wir dieses Jahr auch wieder hinfahren in Urlaub, jetzt im August ein paar Tage. Es ist herrlich, einfach wieder so Erinnerungen zu haben, die Schönheit der Natur zu genießen, ist toll. Aber stell dir vor, es gibt was noch Schöneres. Oder Musik. Es gibt ja Leute, die also bei uns im Dorf lieben, die scheinbar nur Rockmusik. Ja, gestern Abend 750-Jahr-Feier bei uns in einem kleinen Dorf. Und Rockmusik. Da haben ja die Alten überhaupt nicht gedacht. Aber die ist heute Nachmittag was. Da kommt das Bundespolizeiorchester München. Naja, gut, bin ich auch nicht da. Aber auch das ist nicht meine Welt. Aber der eine liebt das, ich liebe Klassik, ich höre gerne Klassik, wenn ich Musik höre, im Auto eigentlich so gut wie nie, es sei denn, heute Morgen habe ich Reinhard May, der hat mich begleitet auf dem Weg hierher. Ja, den mag ich. Aber sonst schon die Schöpfung von Haydn oder, da geht mir das Herz auf. Einfach herrlich. Und im Himmel wird es noch schöner sein. Ja, was kein Auge gesehen hat. Und was kein Ohr je gehört hat, ja, was noch nie in den Sinn eines Menschen gekommen ist, das hat Gott bereitet, denen, die lieben. Boah, ey, ich bin begeistert von dem, was kommt. Aber das Tollste ist, das wird Jesus sein. Und auf ihn freue ich mich von ganzem Herzen. Ja, also auf uns Christen wartet eine unvorstellbare Herrlichkeit. Jetzt ist nur die Frage, wie gehen wir mit diesem Geschenk um? Was machen wir damit? Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sagt uns der 1. Thessalonicher Brief, sondern zur Erlangung der Seligkeit oder der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist klar. Aber wohin führt diese Seligkeit? In diese unvorstellbare Herrlichkeit. Das ist das Schöne. Da dürfen wir Menschen dazu einladen. Aber was machen wir mit diesem Geschenk? Leben wir auch nur so in den Tag rein? Ich bin zwar schon seit 10 Jahren Rentner, aber Rentner kommt ja von Rennen. Und deswegen bin ich noch viel unterwegs, habe dieses Jahr noch über 130 Tage insgesamt als Rentner. Aber ich kann gar nicht anders, ich muss raus von Jesus sagen. Ja. Aber wie sieht es aus, leben wir zielbewusst oder andersherum gefragt, ist dir bewusst, dass wir ein Ziel haben? Und was machen wir damit? Das ist ja toll. Jetzt warten wir, dass wir abgeholt werden, dann sind wir an der Haltestelle und dann wird Jesus irgendwann mal den Bus vorbeischicken und dann ja, bringt er uns dann heim. Nein, so ist es nicht. Schaut, aber auch wir Christen sind oft so diesseits bezogen. Ja, wir unterscheiden uns ja kaum noch von der Welt. Wir haben ein Haus, wir haben einen Garten, wir haben ein Hobby oder das Hobby hat mich oder kann er auch sein, ne? Paulus sagt, was irgendwie Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Boah, große Aussage. Was mir Gewinn war. Und er sagt, wahrlich, Philipper 3 können wir das lesen, ab Vers 7, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, wegen des Übertreffenden der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf dass ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ja, warum denn? Theologie studiert bei dem größten Professor der damaligen Zeiten, bei Gamaliel, einer der eifrigsten Pharisäer, einer, der es wirklich ernst mit Gott gemeint hat. Und er sagt, ist alles nichts. Warum? Um ihn zu erkennen. Es geht ihm um Jesus. und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Er sagt nicht, dass ich den Preis schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, aber ich jage ihm nach. Ich jage ihm nach. Ja? Ob ich es auch ergreifen möge, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Aber eines tue ich, vergessen, was da hinten, und mich ausstrecken nach dem, was vorne ist. Jage ich das Ziel anschauend zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Er hat das Ziel im Auge. Er sieht nicht die Umstände, er sieht nicht die steinigen Wege oder was weiß ich. Ja, aber ich merke, wir Christen jagen so viel irdischen Dingen nach. Meine Zeit, was da manchmal ist, ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Es gibt so ein Wort in der Bibel, das man heute nicht mehr so gerne ausspricht, das ist Sünde. Ja, im Griechischen ist eigentlich der Sinn Zielverfehlung. Also da geht es am Ziel vorbei. Ja, wenn ein Bogenschütze in der griechischen Armee damals daneben geschossen hat, dann hat man gesagt, er hat gesündigt. Er hat das Ziel verfehlt. Ja. Wir haben eins. Um uns herum, auch hier in Endingen und so weiter, sind Menschen, die verfehlen dieses ewige Ziel, weil sie Jesus nicht kennen. Und deswegen sind wir ja noch hier, haben wir eine Aufgabe. An dem Platz, wo wir sind, von Jesus zu sagen. Ja? Und wir dürfen es den Leuten auch sagen, was Luther, was Mose in seiner 90. Psalm sagt: Herr, lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Luther übersetzt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, unser Leben wird 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80. Also das heißt, ich habe die meiste Zeit meines Lebens gelebt. Ich bin aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Ja, bin Jahrgang 50. Ja, bin ein echter 50er. Du keiner, gell? Ja. Bist der falsche 50er, oder? Ja, Sigmund. Wir kennen uns schon ein paar Tage. Ja. Bedenken, lehre uns bedenken. Wisst ihr, wenn ein Schiff unterwegs ist, die werden zwar heute auch alle mit GPS gesteuert, aber haben trotzdem noch einen Kompass an Bord. Ja, und ein Kompass muss immer wieder genordet werden. Das heißt, er muss wieder immer genau ausgerichtet werden, weil wenn der nur ein halbes Grad daneben geht, auf der weiten Strecke, kann sein, dass er sonst irgendwo landet. Also mir ist es mal so passiert, bin allerdings ohne Kompass mit dem Rad gefahren, also nicht auf der See, sondern in einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete in Hessen. Und ich wollte eigentlich ja nur um am Flugplatz herumfahren, ja, aber merkte nicht, dass der Weg etwas weiter nach rechts abging. Alter Freund, ich weiß nicht, wie lange ich unterwegs war, aber mir hat es dann irgendwann mal Angst eingejagt, weil ich ja noch predigen sollte am Abend. Ja, und dann gesagt habe, Herr Jesus, bring mich irgendwo hin, dass ich mich orientieren kann. Und dann kam ich dann irgendwann an der Bundesstraße raus und gegenüber beim Parkplatz habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo ich hier überhaupt bin? Da sagt er, wo wollen Sie denn hin? Ja, sagt er, Ettingshaus, ach du liebe Zeit, 12 Kilometer. Naja, aber ich war wenigstens dann auf dem richtigen Weg. Ja? Er sagt, wir müssen wieder genordet werden. Auch wir als Christen. Wir müssen uns bewusst werden, woher komme ich und wo gehe ich hin? Und wie erlange ich dieses Ziel? Und ich frage dich einmal, ist dein Radar auf den Herrn Jesus eingestellt? Ist dein Kompass genordet? Ist auf den Herrn Jesus ausgerichtet und auf all das, was er uns nicht nur zu bieten hat, sondern für uns getan hat und was er weiter durch dich und mich tun will? Das ist so wichtig. Es geht doch gar nicht um uns. Es geht um ihn. Es geht immer um den Herrn Jesus. Wir nehmen uns manchmal so wichtig. Saskia hat vorhin ein Wort angesprochen, Vergebung. Ja, ich habe festgestellt, ein Mensch, der nicht vergibt, schleppt viel mit sich herum. Und diese Lasten erdrücken einen irgendwann am Ende und dann ist man fertig. Ich könnte euch eine Geschichte erzählen, aber die Zeit habe ich nicht. ging um meinen alten Lehrer, ich mache es nur ganz kurz. Ich habe den Mann gehasst, was der uns als Kinder angetan hat, damals erste, zweite Schuljahr in Oberammergau. Das war unvorstellbar, vor allen Dingen die Flüchtlingskinder. Mein Vater war ja aus Ungarn. Da er abgehauen ist nach Kanada, hatte ich keinen Vater und meine Kumpels, meine Freunde auch nicht. Nicht den gleichen Vater, aber deren Väter waren auch sonst irgendwo abgeblieben. Das ist der Grund, weshalb ich war katholisch, weshalb ich dann evangelisch gemacht wurde, mit 7 Jahren. Ja, bin ich also übergetreten worden, also ich bin katholisch von Haus aus oder evangelisch. Ja. Und kam dann mit 17 auf der Straße zum Glauben an den Herrn Jesus. Ja. Aber immer, wenn ich an die Schulzeit dachte, kochte das wieder in mir hoch. Immer wieder. Na, ich sag, so kann ich doch nicht weiterleben. Bin nach Oberammergau gefahren, hab beim Lehrer geklingelt. Und er steht dann leibhaftig vor mir. Als Kind hatte ich wirklich Todesangst vor ihm. Ja. Der guckt mich an, ganz fragend, dann ist noch mein Name, ist Joschi Flüchtling. Ja, der Joschi, was führt dich zu mir? Aber ich sage, eine Sache, die 24 Jahre her ist. Und ich kann so nicht weiterleben. Ich bin Christ geworden und ich möchte das gerne mit Ihnen klären. Ja, dann komm rein. Und dann hat er mir dann erzählt, es hat sich alles, in dem Moment, wo ich das ausgesprochen hatte, war die Last weg. Versteht ihr? Ich habe ihm von Jesus erzählen können, war lange bei ihm, habe auch mit ihm gebetet und dann, als es dann wieder ging, sagte Joschi, wenn du das nächste Mal nach Oberammergau kommst, besuchst du mich bitte wieder. Als ich das nächste Mal da war, war er tot. Schieb's nicht auf. Schieb's nicht auf. Ja. Was ist unser Ziel? Für was leben wir? Für unsere Karriere? Für sonst irgendetwas? Was ist für uns interessant? Ja. Schaut, der Herr Jesus macht uns deutlich, dass es nur ein Ziel gibt für Christen. Ja, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also es geht nur durch den Herrn Jesus. Anders geht's nicht. Er sagt nicht, glaub, was du willst und denk, was du willst oder sonst irgendetwas, sondern ich bin der Weg. Und daran sollten wir uns orientieren. Da gehört die Vergebung mit dazu. Aber, und das will ich auch deutlich sagen, wer das Ziel will, der muss auch den Weg dahin wollen. Es wird nicht so sein, dass wir sagen könnten, toll, jetzt bin ich hier von meiner Sünde befreit, ich bin erlöst, Halleluja, und dann kann ich wieder tun und lassen, was ich möchte, am Ende bin ich dann doch beim Herrn. Nein, wer das Ziel will, muss den Weg wollen. Und der Herr Jesus sagt, das einmal in Matthäus 16, Vers 24, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Hoher Anspruch. In Lukas finden wir die Parallelstelle, Lukas 9, 23. Da heißt es aber ein bisschen anders. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Täglich. Vielleicht ist der Gedanke stündlich. Wisst ihr, hier vorne von Jesus zu reden, wird ja gar nichts anderes erwartet. Aber wenn ich da draußen bin, bin ich auf dem Missionsfeld. Ja, und damit jemand über Jesus zu reden, der mir so auf der Straße begegnet, ist schon ein bisschen schwieriger. Ja? Und ich kann mich jetzt hier für Jesus bekennen, und es kann sein, dass in 5 Minuten geht's nicht mehr. Kann passieren. Aber was bedeutet das? Das Kreuz auf sich nehmen. Ja, das heißt, seine Schmerzen zu ertragen, seine Leiden mitzuschleppen und all die Lasten dieser Welt auf den Schultern zu haben, das ist nicht damit gemeint. Sondern es ist wirklich das Bekenntnis zum Herrn Jesus gemeint, sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich zum Herrn zu stellen, sich zu ihm zu bekennen, auch wenn es schwer wird. Es bedeutet, die Schmach des Christus zu tragen. Und bereit zu sein, für ihn auch Nachteile auf sich zu nehmen. Das ist nicht immer einfach, weil ja wir noch alle etwas mit uns herumschleppen. Das ist unsere zweite Person, unser Ego. Ne? Das haben wir immer noch dabei, das wird auch nicht sterben. Also wenn mein Ego gestorben ist, dann bin ich im Grab. Ja? Für uns ist es ja gar kein so großes Problem. Wir haben keine Verfolgung, Wir können uns hier versammeln. Ihr könnt jetzt so ein Sommerfest machen. Und haben wir nächsten Sonntag mit unserer Muttergemeinde und der anderen Tochtergemeinde dort. Die haben sich also schon zweimal geteilt, also nicht gespalten, sondern geteilt. Ist toll. Aber woanders ist es schon ein Problem. Im ganzen Ostblock damals verboten, eine Bibel zu besitzen. Nordkorea, Indien, China. Das kann heißen Verfolgung, das kann heißen Gefängnis, ja, das kann heißen Tod. Das kann auch heißen, wie es in der DDR war, wenn du dich zu Jesus bekannt hast und dann nicht zur Jugendweihe gegangen bist oder nachher in die Volksarmee, dass du nicht studieren konntest. Du durftest keine höhere Schule besuchen. Das kostet was. Ganz bestimmt. Aber was bedeutet es, zielbewusst zu sein und so zu leben? Ich will uns ein paar Tipps geben dazu. Erstens, lernen wir einmal, die Dinge vom Ziel her zu sehen. Nicht vom Startpunkt. Vom Ziel her zu sehen. Paulus sagt, ich jage ihm nach, das Ziel anschauend. Er hat es im Auge. Er weiß, wo es hingeht. Ja. Das heißt, das Ziel von Gottes alles vom Ziel her zu betrachten. Das heißt, eine völlig neue Schau zu bekommen. Ja. Einen neuen Blickwinkel. So sieht uns nämlich Gott. Und das ist das Wunderbare. Er sieht uns vom Ziel her. Er sieht uns nicht so, wie er uns gerne haben möchte, sondern er sieht uns so, wie wir einmal sein werden, wenn wir bei ihm sind. Das ist das Wunderbare. Jemand hat einmal gesagt, jeder Mensch sollte täglich auf einen Berg steigen. Na gut, Peter, in deiner Heimat ist es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, in Bremen damals. Ne? Es gibt ja so Gegenden, da ist die Autobahnbrücke die höchste Erhebung in der ganzen Gegend. Ja? Aber man kann ja auf den Berg steigen in Stiefeln oder in Gedanken. Ja, einfach mal einen Blickwinkel zu bekommen. Ja? Und da bekämen wir eine ganz neue Schau, eine neue Perspektive. Man würde vieles neu sehen. Man würde ja, einen Abstand zu manchen Dingen bekommen. Ja, wenn man mal so ein bisschen weiter oben ist. Irgendwie in seinen Gedanken auch. Und da gibt es ein schönes Lied. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt im neuen Glaubensliederbuch auch noch drin ist. Früher war das die Nummer 193. Brich herein. Heller Schein, ewiger Morgenstern, so heißt dieses Lied. Und da heißt es im vierten Vers, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selige Ewigkeit. Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein. Boah, wenn wir das in unserem Sinn behalten würden, tagtäglich. Was würde das für Auswirkungen haben in unserem Alltag? Was hätte das für Auswirkungen in dem Zusammenleben, in der Familie, in der Ehe, im Umgang miteinander, auch im Umgang mit Christen aus anderen Benennungen, weil manchmal denkt man ja, wir haben ja alles, die anderen haben nichts. Da maßen sich manche doch ganz schön viel an. Ja, nur wir sind die einzig Richtigen. Mann, ey. Ich bin ja nur jetzt im 45. Reisesommer unterwegs und ich habe da viel erlebt. Und habe festgestellt, es ist nicht das Privileg einer einzelnen Gemeinde oder Gemeinschaft. Das finde ich überall, komischerweise. Ja? Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein. Mensch, was wäre das für unser Berufsleben? Was wäre das überhaupt für unseren Alltag? Dass uns werde klein das Kleine. Wir machen so gerne aus einer Mücke einen Elefanten. Ja, aber ich denke, wenn wir das aus der Ewigkeit her beleuchten, dann werden wir merken, es verändert sich etwas in unserem Leben. Nicht wir verändern etwas, sondern der Herr verändert etwas in unserem Leben. Auch im Umgang mit dem, der manche Dinge anders sieht als wir. Aber wir tun ja manchmal so, als gäbe es das bei uns überhaupt nicht. Ja. Christ sein, das ist ja so, wie ich das mache, ne? Ist richtig. Und wie es der Benni macht, ist doch gar nicht richtig, oder? Doch. Ich sag, ja, so kennen wir uns zu wenig, Benni. Ne? Ja, ja. Schaut, es geht doch darum, das Ziel vor Augen zu halten, den Herrn Jesus zu sehen und so zu leben, dass es ihm gefällt. Da fällt manches andere einfach ab. Also lernen wir die Dinge vom Ziel her zu sein. Ein zweites, lasst uns wesentlich leben. Das heißt, vom Ziel her zu leben. Ja, solange es uns gut geht, wir haben ja Ziele für einen Urlaub, wir haben Ziele für Ehe und Familie, vielleicht mit dem Haus oder Garten oder egal was. Man hat ja so vieles im Sinn. Ne? Und ich habe gemerkt, also ich war 2008 in Chur, ich hatte einen Burnout, mit mir war nichts mehr los. Ich war ein bisschen zu viel unterwegs und durfte dann abschalten in einem christlichen Haus. War herrlich. Schon als ich aufs Gelände kam, war ich in einer anderen Welt. Von Diakonissen geführt, Gunzenhausen, die Henselshöhe, war traumhaft. Und weil mein Herz so schwer war und ich gemerkt habe, das Singen macht das Herz froh, habe ich Singeabende gemacht. Und von den 80 Leuten waren 30 bei mir abends zwei, dreimal die Woche zum Singen. Das macht das Herz froh. Da geht das Herz auf, ja. Und wir hatten eine tolle Gemeinschaft mit einigen Leuten dort, haben Ausflüge miteinander gemacht mit dem Radl. Ich hatte mein Fahrrad auch mitgenommen und so. Aber da war eine Frau, die war meine Gewichtsklasse, aber ein Kopf kleiner. Ungefähr, ja. Und wir beide waren zusammen in der Rückenschule. War der schon mal in der Rückenschule? Da mussten wir auf einem dünnen Schnur balancieren. Das sah vielleicht aus, wenn da so einige Kilo Masse in Bewegung geraten und man dann auf Ausgleich bemüht ist, ja, oder auf so einem Ball mit so einem Brett drumherum. Ne? Also wir haben so viel Spaß gehabt und gelacht miteinander. Es war herrlich. Ja. Und dann sind wir ins Therapiebad und die Frau, die uns da angeleitet hat, die Therapeutin, auch gläubig, das war die Einzige, die mit ins Wasser gegangen ist. Die anderen haben nur am Rand da ihre Verrenkungen gemacht, die wir im Wasser nachmachen wollten oder sollten. Aber die hat es uns im Wasser vorgemacht. War klasse. Tolle Frau. Ja. Und da hat sie gesagt, so, jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit. Habt ihr Lust, Wasserball zu spielen? Na klar, warum nicht? Und hat sie zwei Mannschaften gebildet und diese kleine Frau in meiner Gewichtsklasse war in meiner Mannschaft. Und die war im Sturm, wer sollte die auch aufhalten? Ne? Und ich warf ihr den Ball zu und ich dachte, Mensch, ist die gut drauf, sie lässt sich nach hinten fallen, so macht so Bewegung, aber sie kann nicht mehr hoch. Irgendjemand sagt, ja Mensch, kommt mal schnell, da ist was passiert. Da sind wir dahin und haben die Frau aus dem Wasser raus, auf den Beckenrand gehievt, und weil das so ein bisschen abschüssig war, der Kopf hing so runter, habe ich den Kopf abgestützt und habe für sie gebetet. Und ich wusste nicht, dass ich einen Leichnam in der Hand halte. Plötzlich Herztod, die Frau war gestorben von jetzt auf gleich. War gut drauf an dem Morgen. Hat noch gesagt, du musst jeden Tag genießen, das könnte dein letzter sein. Da habe ich gemerkt, die Wand zwischen Leben und Tod ist hauchdünn. Hauchdünn. Und wir tun so, als wenn wir alle Ewigkeit hier noch sein könnten und könnten noch alles machen und tun und so weiter. Versteht ihr? Wir müssen merken, wenn Krankheit und Not uns erreicht, dann ist doch alles, all unsere Pläne und alles das, was wir uns ausgedacht haben, doch plötzlich wesentlich. Brauchen wir es doch nicht mehr. Dann haben wir andere Sorgen, andere Gedanken. Mir ist vor 10 Jahren eine Bizepssehne abgerissen am rechten Arm, wurde operiert während dem Zelteinsatz. Mittwoch habe ich Dienstag noch gepredigt, am Mittwoch früh bin ich eingerückt in die Klinik, weil da war Roger Liebe dann am Abend da zum Sonderaufvortrag und am Donnerstag stand ich wieder auf der Kanzel. Habe dann natürlich Physiotherapie gehabt und Meine Therapeutin kam aus Ostdeutschland, 37 Jahre alt, war schön, eine junge Frau, musste mir die Hand führen, durfte keine Bewegung selbst machen. Ja. Wo kommen Sie her? Was ist passiert? Was machen Sie beruflich? Konnte ich von Jesus reden. Sagte zu mir, habe ich noch nie gehört. Noch nie. Jugendweihe, das kannte sie. Am nächsten Tag hat sie mich gefragt, Herr Frühstück, wie finde ich Gott? Ich habe gesagt, das ist nur ein Gebet von Ihnen entfernt. Ja, aber ich habe noch nie gebetet. Sag, dann sagen Sie das doch einfach. Gott, ich habe noch nie gebetet, dann haben Sie schon gebetet. Naja, und dann waren die 6 Behandlungen rum und ich hatte ihr Schriften gebracht, ein paar CDs, meinen Vorträgen. Aber sie hatte sich noch nicht bekehrt. Ne? Nach 6 Anwendungen bin ich zum Arzt, habe mir nochmal 6 aufschreiben lassen. Und da war sie aber nicht da. Sind nur einige Wochen vergangen und Gott ist so genial. Ja? Ich wollte in meine Garage gehen, also wenn das hier unser Haus ist, hier läuft die Straße, hier ist der Eingang und hier ist die Garage, also ich musste außen rumlaufen. Ich wollte gerade losgehen, weil dort mein Nacharbeitsmaterial gebunkert ist. Sagt meine Frau, du kannst mal nach meiner Küchenwaage schauen, bevor du dann untergehst. Die ist mir auseinandergefallen, Metallwaage, auseinandergefallen. Ich sagte, die hat einen Engel auseinandergerobbt. Ja. Ich brauchte eine halbe Stunde, bis sie wieder beieinander war, aber funktionierte nicht mehr richtig. Gut, ich sage das deswegen, weil als ich nach der halben Stunde dann rausging vors Haus, kam die Therapeutin vorbei. Hielt an, sagt mir, ich habe mir vorgenommen, wenn ich den Herrn Frühstück treffe, dann sehe, dann spreche ich ihn an. Kann ich morgen Abend zu Ihnen kommen? Dann habe ich gesagt, nein, morgen geht nicht. Ich hatte schon was vor, ich wusste aber nicht mehr was. Aber kommen Sie doch heute. 7:45 kam sie, 9:45 ging sie. Und dazwischen war man auf den Knien. Sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen. Versteht ihr? Ich habe noch gebetet und gesagt, Jesus, ich habe den Eindruck, mir musste die Sehne abreißen, dass die Anja dich findet. Hat die laut gelacht, hat gesagt, ja, so ist es. Und was sich jetzt in den 10 Jahren bei ihr tut, in ihrer Familie, boah, das wäre eine tagesfüllende Geschichte. Ja, es ist so wunderbar. Ja, ich habe dann nur gesagt, Herr Jesus, dann, wenn das so ist, dann mach weiter. Er macht's. Ja, wie viele OPs habe ich in der Zwischenzeit gehabt? Letzte Knieoperation. Ja, ich war in der Reha auf dem Missionsfeld. 17 Tage konnte ich 40 Bücher weitergeben und alle mit Gespräch, mit Zeugnis. Da gehst du, ich habe zu meiner Frau gesagt, komm, lass uns mal in die Cafeteria hochgehen, obwohl ich trinke überhaupt keinen Kaffee, ich vertrage das nicht. Aber meine Frau trinkt gerne und dann habe ich mir heiße Schokolade bestellt und ein Stück wunderbaren Kirschkuchen. War herrlich. Ja. Und da sitzt ein Mann, den ich am Abend vorher kennengelernt habe. Und er sitzt da und ihm schaut die Not aus allen Poren. Bin ich so hin, habe ich gesagt, wie geht's Ihnen? Kann man Ihnen irgendwie helfen? Haben Sie Schmerzen? Hat eine neue Hüfte bekommen? Nein, sag ich, habe eine ganz schlimme Nachricht bekommen. Hat mir dann erzählt, das will ich jetzt nicht ausführen weiter. Dann habe ich ihn einfach in den Arm genommen und gesagt, ich bete gerade für Sie. Habe ich gemacht. Er bedankte sich nachher für die Fürbitte, also den Begriff kannte er. Und dann sagte er mir einen Satz. Herr Frühstück, meine Frau hat gesagt, setz dich mal dahin. Vielleicht kommt jemand vorbei und betet mit dir. Herr Jesus, mach weiter. Tut weh. Mein Knie ist noch nicht wieder in Ordnung. Es fängt die Hüfte an zu spinnen, aber naja, wer weiß, wie es weitergeht. Ja? Versteht ihr? Leb wesentlich. Das ist das Entscheidende. Ja? Und das dürfen wir einfach so sehen. Wir sollten uns nicht bei so vielen Kleinigkeiten und Nichtigkeiten aufhalten. Ja? Auch bei Meinungsverschiedenheiten, wenn sie lehrmäßiger Natur sind. Wir sind nicht wirklich so stark, wie wir tun. Wir brauchen den Herrn. Wir können die Meinung von einem anderen doch stehen lassen, oder? Ändern können wir sie sowieso nicht. Aber so groß müssen wir sein. Ja, und ich möchte uns einfach jetzt mit auf den Berg nehmen. 3 Tipps für Bergsteiger. Erste, Tipp ist der, vergiss das Ziel nicht. Wenn man unterwegs ist und weiß nicht mehr, warum, ist fatal. Die Philosophen sagen, der Weg ist das Ziel. Ein solcher Unsinn. Da kann ich ja ständig im Kreisverkehr rumlaufen. Ja, habe ich kein Ziel. Ja, man geht weiter, ohne nachzudenken, ob der Weg richtig ist oder auch nicht. Also vergiss das Ziel nicht. Der zweite Punkt ist der, verlass den Weg nicht. In Oberammergau gab es zu meiner Jugendzeit Schilder und ich habe festgestellt, vor zwei, drei Jahren, wie ich wieder da war, die gibt es noch. Und auf einem Weg steht, lieber Leser, merkt ihr das, bleib auf dem Weg, geh nicht im Gras, dass man dich leicht und ohne Mühe gut unterscheiden kann vom Vieh. Da steckt Weisheit drin. Da steckt Weisheit drin. Ja. Du kannst den Weg verlassen, wie ich damals mit dem Fahrrad, ne, den richtigen Weg. Ich hätte weiter links fahren müssen, da wäre ich viel schneller am Zelt gewesen wieder. Du kannst dich so schnell verirren. Wir können uns gedanklich so schnell verirren. Ja? Und den Weg, den einzigen Weg vergessen, der Jesus heißt. Ne? Paulus schreibt ja in Timotheusbrief, im zweiten Brief, Kapitel 4, denn Demas hat mich verlassen, weil er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat. Er ist nach Thessalonik gegangen. Das kann passieren. Natürlich. Petrus sagt, sie haben den geraden Weg verlassen und sind abgeirrt. Und indem sie den Weg des Bileam gegangen sind, ja, den Sohn Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Das gibt's natürlich. Aber da hat man vielleicht eine Zeit lang mit der Sünde herumgespielt, oder? Die wichtigste Mahlzeit des Tages vergessen. Die ist vorm Frühstück. Die stille Zeit. Das tägliche Brot für den inneren Menschen. Das Wort Gottes vernachlässigt. Ja. Halt dich nie auf. Natürlich ist eine Pause schön. Immer gut. Ja. Aber wenn du dich unnötig aufhalten lässt, kommst du nicht ans Ziel. Da bist du nur noch unterwegs. Und das dritte ist, verlier den Mut nicht. Verlier den Mut nicht. Es gibt in Oberammergau, das heißt eigentlich in Unterammergau, einen Berg, das ist der Pürschling, Lieblingsberg meiner Frau. Und den sind wir oft gegangen. Anfangs geht es schön über Serpentinen, bis man dann auf einen breiten Weg kommt und dann sieht man oben schon das Haus, das Schusterhaus, und aber es ist nur ein geröllhaltiger Weg, da fahren die mit Unimog oder sonst was. Ja? Und er geht fast nur bergauf, eigentlich nur bergauf, aber ohne Kurven. Du kommst nicht vorwärts. Du kommst nicht vorwärts. Wie weit ist er noch, wenn die Kinder dabei waren? Also der Opa ist da schon das Ziel. Ja? Ja, aber manchmal ist es so, dass man am liebsten umkehren würde. Man sieht nur noch den steilen Weg, man sieht die Steine, man sieht die Länge des Weges und das Ziel scheint so weit weg zu sein und man hat so viele Schwierigkeiten, die man so im Laufe des Lebens so durchlebt hat und die einem jetzt vielleicht in den Gedanken kommen, da mag einem der Mut schon sinken und sagen, oh Gott, hat keinen Wert. Gehen wir wieder zurück. Oder so, und da bin ich nicht am Ziel, ja. In meiner Kur in der Henselshöhe habe ich eine alte Diakonisse kennengelernt. Sie war schon über 80. Die Schwester Gerda. Die strotzte voll Liebe und voll Freude an Jesus. Also das sah man ja in allen Poren an. Ja? Und sie erzählte, dass sie im Jahr vorher mit einer Freizeitgruppe mit Jugendlichen in der Schweiz unterwegs war, hat eine Jugendfreizeit dort gemacht. Die Frau, glaube ich, 83 oder was sie damals war. Ja? Und dann haben die Jugendlichen gesagt, Schwester Gerda, hast Lust, wir wollen gerne auf den Berg gehen. Gehst du mit? Ha ja, freilich, ich gehöre auch dazu. Und dann ist sie mitgegangen, aber wie halt Jugendliche so sind. Gell? Die sind immer ein bisschen schneller natürlich. Ja, ich brauche heute auch ein paar Stunden länger auf dem Berg wie früher. Und sie sagt, die waren dann schon mal um eine Kurve, bis sie dort waren, dann hat sie sich gerade um die nächste Kurve und so. Irgendwann waren ihr Blick entschwunden und dann war sie noch ein Stück weiter gegangen und hat gedacht, lohnt sich das überhaupt noch, da weiterzugehen. Weil bis ich oben bin, gehen die schon wieder runter. Bringt er dann eh nichts. Und sie überlegte noch, hat ihre Schwesterntracht an, ne? Mit Häubchen und so. Und dann kommt ja eine Gruppe Wanderer entgegen von oben. Und die sahen diese Diakonisse in ihrer Tracht. Sind Sie die Schwester Gerda? Ja. Ha, gehen Sie weiter, Sie werden da oben erwartet. Oh, hat sie gesagt, ich werde da oben erwartet. Dann habe ich aber mein Kleid geschürzt. Und dann ist sie da hochgestiefelt. Ja, und hat den Weg unter ihre Füße genommen. Ne? Sie hat gemerkt, die haben da oben über mich geredet. Weil die Wanderer wussten, dass sie erwartet wird. Man hat über mich geredet, sie war oben im Gespräch. Sie war da oben im Gespräch. Boah, mir ist das so ein Bild geworden. Wir sind da oben im Gespräch. In Hebräer 7,25 steht, er vertritt uns. Wer? Der Herr Jesus. Er vertritt uns. Ja? Schwester Gerda wurde erwartet von all denen, die das Ziel schon erreicht hatten. Ne? Und der Herr erwartet uns auch. Und uns sind viele vorausgegangen. Freitag haben wir erst einen Glaubensbruder bei uns beerdigt, der uns vorausgegangen ist. Ach ja, ist schön, dass Leute das Ziel schon erreicht haben. Ja? Aber die andere Seite ist doch die, der Herr erwartet auch dich. Wenn du Jesus kennst. Er wartet auf dich. Ja? Und er betet für dich. Er ist oben im Gespräch. Ja? Und ich komme einfach zum Schluss, ich gebe euch eine Hausaufgabe mit. Lest das bitte selbst. Johannes 17, sogenannte hohe priesterliche Gebet. Wo der Herr für uns eintritt. Ja, ich, Vers 9 nochmal stellvertretend. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Ist das nicht herrlich? Der Herr betet für uns vor dem Vater. Ja. Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche oder durch ihr Wort an mich glauben. Der Herr betet für dich. Stell dir das mal vor. Du bist da oben im Gespräch. Weiß es gar nicht. Ich habe heute Morgen Dreas besuchen wollen. Wir kennen uns ja nun schon etliche Jahrzehnte, haben uns aber auch schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Gell? Ja. Und ich dachte mir, Mensch, bist so viel dran, da klingelst du jetzt einfach. Habe an der falschen Tür geklingelt, das war dann die Schwiegertochter, die mir aufgemacht hat. Aber ich habe mir da vorgestellt, mein Name ist Joschi Frühstück. Ah, meine Schwiegereltern haben uns gestern erzählt, dass sie heute da sind. Also war ich da im Gespräch. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig, man sagt, die reden über mich. Ja, weil ich bin nämlich auch nicht vollkommen. Aber hier der Herr, er tritt für uns ein. Hast du dieses Ziel vor Augen? Dann geh den Weg. Schau Jesus an. Lass dich führen und lass dich von ihm gebrauchen. Und wenn die Zipperlein des Alters da sind oder sonst irgendetwas, dann sag nicht auch, du liebe Zeit, schon wieder was. Sondern sag, Herr, was hast du jetzt vor? Ja, also ich bin im Moment auch wieder in Behandlung bei der Therapeutin. Das sind 20, 25 Minuten, da reden wir über Jesus. Weniger über meine Hüfte oder sonst irgendwas. Ist so unwichtig. Weil da oben kriege ich einen neuen Leib. Ja? Aber es ist wichtig genug, dass ich zu ihr gehe. Gell? Also so ist es nicht, dass ich sage, hat mir nichts mehr zu sagen. Aber es ist einfach schön, auf diese Weise Menschen von Jesus sagen zu können. Ein Zeugnis zu geben. Es muss nicht so lang sein wie das vorhin von der Saskia. So viel Zeit haben wir oft gar nicht. Aber einfach zu sagen, was Jesus mir bedeutet. Ich glaube, das ist das Schönste und Größte, was wir tun können. Der Herr hilft euch. Er segne euch darin. Amen. Ja, lasst uns noch aufstehen und miteinander beten. Ach, unser geliebter Herr, wir haben so viel Herrliches vor uns. Wenn du uns das in deinem Wort beschreibst, was dann noch kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat, was noch nicht einmal in den Sinn eines Menschen gekommen ist, was du bereitet hast, denen, die in die Mättern, merken wir, wir haben keine Ahnung, aber es wird herrlich sein. du hast diese herrliche Welt geschaffen. Alles, was wir in der Schöpfung sehen, ist aus deiner Schöpferhand hervorgegangen. Und das überwältigt uns schon. Das macht uns schon so unendlich staunend. Und wir erkennen, dass du es gemacht hast. Wie viel größer als all dies, was wir in der Schöpfung sehen, bist du. Herr Jesus, wir wissen, alles ist zu dir und durch dich geschaffen worden, zu dir hin geschaffen. Wir danken dir, Herr, dass wir dich einmal sehen in der Herrlichkeit und bei dir bleiben dürfen für immer und ewig als deine Braut, als deine Frau, die du dir teuer erkauft hast, indem du für uns in den Tod am Kreuz gegangen bist. Dafür danken wir dir von Herzen. Herr Jesus, du hast uns aber dann noch nicht heimgeholt, sondern noch hier gelassen und uns einen großen Auftrag gegeben. Sag's weiter. Das wollen wir tun, Herr, bis zum letzten Atemzug. Möchten wir dich verherrlichen, dir dienen. Hilf, Herr Jesus, dass es auch gelingt. Und segne jeden Einzelnen sein Bemühen für dich. Amen.
Amen. Auf welches Ziel lebst du zu? Was ist dein Lebensziel? Uns mit der Frage zu beschäftigen, macht Sinn. Das haben wir heute Morgen vor Augen gemalt bekommen. Vielen Dank, lieber Joschi. Und lass uns damit gehen, mit dem Gedanke und mit der Frage. Auf was leben wir zu? Alle auf die Ewigkeit. Und aus dieser Perspektive unser Leben zu sehen und so auch zu leben. Nimm liebe Grüße mit, Joschi, an deine Heimatgemeinde, an deine liebe Frau. Wir freuen uns bis zum Wiedersehen. Euch Gottes Segen und einen schönen Sonntag. Bis zum Wiedersehen. Wir singen zum Schluss unser Abschiedslied Nummer 409. Lied Nummer 409 zum Abschluss.
Of the swamp.